Geschoren oder ungeschoren? Das ist heute die Frage.
Fabian, du sprichst in Rätseln.
Das kann ich lösen. Wir schauen, wer ungeschoren durch die Pandemie kam.
Ach so, du spielst auf die jüngste DIA-Studie an.
Genau so ist es. Die zeigt nämlich auch, für wen die Pandemie in Sachen Beruf, Finanzen, Sparen und Wohnen ein besonders heftiger Einschnitt war.
Dazu haben wir Rainer Braun eingeladen. Er ist einer der drei Autoren dieser Studie.
Und außerdem beantworten wir noch die Frage, in welcher Stadt Bitcoin und Co. besonders angesagt sind.
Rente gut, alles gut. Der DIA-Podcast.
Willkommen beim Podcast des Deutschen Instituts für Altersvorsorge.
Alle zwei Wochen hören Sie hier Fakten und Neuigkeiten rund um Altersvorsorge.
Mein Name ist Klaus Morgenstern.
Und ich bin Fabian Dittrich. Wir sind Sprecher des DIA.
Nun Fabian, gab es noch Fragen zur letzten Sendung?
Oh ja, das Thema Altersvorsorge bei Müttern und auch bei Vätern hat Fragen aufgeworfen. Also ich denke mal, dass Thorsten aus Magdeburg Vater ist. Er schreibt, hallo Klaus und Fabian. Wie ist das mit den Rentenpunkten, wenn sich Eltern die Erziehungszeit teilen?
Wir haben einfach bei Vanessa Übel noch einmal nachgefragt.
Ja, aber es muss festgestellt werden, dass die überwiegende Erziehung auch über diese Person erfolgt ist. Also wenn jetzt beispielsweise einer Teilzeit zu Hause geblieben ist und der andere ist Vollzeit arbeiten gegangen und der Vollzeitbeschäftigte möchte die Kindererziehungszeiten, muss er nachweisen, dass der Teilzeitbeschäftigte in der Zeit nicht da war. Also das muss tatsächlich nachgewiesen werden. Die überwiegende Erziehung muss über die Person ablaufen, die letztendlich auch die Kindererziehungszeit bekommen möchte.
Na dann, liebe Väter, ein Grund mehr, sich die Kindererziehung zu teilen.
Und wenn Sie auch mal eine Frage haben, dann schreiben Sie uns an info@dia-vorsorge.de.
Schreiben Sie uns auch, wenn Sie ein Thema besonders interessiert hat und dass Sie es vertieft haben möchten. Dann machen wir einfach mal eine Fortsetzung.
Aber jetzt erstmal diese
gute Nachricht.
Klaus, hast du schon mal in Bitcoin investiert oder andere Kryptowährungen gekauft?
Kommt für mich nicht in Frage.
Wieso? Siehst du ein Problem wegen der hohen Schwankung?
An den Schwankungen liegt es nicht. Ich habe mit meinem Aktiendepot schon drei heftige Finanzkrisen mitgemacht. Das kann ich gut aushalten. Mir fehlt einfach das Fundament für die hohen Kurse. Hinter einer Aktie steht ein Unternehmen, das zum Beispiel Autos baut oder Windräder oder Impfstoffe entwickelt. Aber du hast doch sicherlich schon mit Bitcoins spekuliert, oder?
Naja, also Blockchain ist absolut eine Zukunftstechnologie, an die ich glaube. Und es gibt auch Kryptowährungen, die man sich anschauen sollte. Aber Bitcoin explizit lehne ich absolut ab, denn der Bitcoin wird auf eine Weise hergestellt, die ist extrem unökologisch, weil es so stromintensiv ist und dann wird es auch noch oft mit dem schlechtesten Strom überhaupt, mit Strom aus Braunkohle gemacht und deswegen nein, Bitcoin nicht.
Viele Anleger sehen das anders. Das zeigt der Kryptoatlas. Der wertet Daten aus zu den gängigsten Kryptowährungen in Bezug zur Gesellschaft. So kann man zum Beispiel erfahren, welche Stadt bei Anlagen in digitale Vermögenswerte die Nase vorn hat. Schätzt doch einfach mal, welche ist das?
Naja, da tippe ich mal auf eine Stadt mit viel junger Bevölkerung, vielleicht eine Universitätsstadt, also sowas wie Heidelberg, Freiburg, ja vielleicht auch Frankfurt am Main wegen der Finanzbranche.
Damit liegst du gleich doppelt falsch.
Wieso doppelt? Das waren drei Städte, Klaus.
Ja, und keine davon ist richtig. Und die jungen Semester schon gar nicht. Den größten Anteil an Kryptoanlagen haben Menschen zwischen 51 und 60 Jahren.
Nicht wahr? Da schaut man sich mal die Generation X an. Und welche Stadt steht denn jetzt nun an der Spitze?
Hamburg. Und das mit großem Abstand. 175 Euro Kryptoassets haben die Hanseaten pro Kopf. Dahinter folgt dann München mit 127 Euro.
So viel Risikobereitschaft hätte ich den Lost Generation Hanseaten nicht zugetraut. Ja, und wo steht die Hipsterstadt Berlin in dem Ranking?
Bei 89 Euro Kryptoanlagen pro Kopf. Aber Berlin ist zugleich die Hauptstadt der Krypto-Startups. Dort befinden sich 110 Unternehmen mit einem Bezug zur Kryptoszene.
Tja, arm aber Startup. Der Krypto-Atlas bringt ja eine Menge interessanter Fakten. Da schaue ich nachher nochmal in Ruhe rein.
Das können auch Sie tun auf www.dia-vorsorge.de. Aber jetzt zu unserem heutigen Thema. Auch das hat mit Geldanlagen zu tun. Wir wollten nämlich wissen, ob Corona auch Langzeitwirkungen zum Beispiel auf das Sparverhalten hat.
Ja, schließlich mussten viele Selbstständige ihre finanziellen Reserven auflösen, weil der Lockdown ihnen de facto ein Arbeitsverbot bescherte. Was kam denn in der Befragung raus?
Das erläutert uns Rainer Braun. Er arbeitet beim Beratungs- und Forschungsunternehmen Empirica in Berlin. Und er ist einer der drei Autoren dieser Studie.
Gut zu wissen.
Herzlich willkommen, Herr Braun.
Ja, hallo aus Berlin.
Guten Tag, Herr Braun. Also Sie sind nicht aus Hamburg, aber haben Sie sich trotzdem schon mal mit dem Thema Kryptowährungen befasst? Also ich will jetzt nicht sagen, dass Sie ins Altersschema passen, aber ist das was für Sie?
Also ich glaube, dass das ja nicht wirklich einen fundamentalen Wert gibt bei diesen Kryptowährungen. Solange alle dran glauben, ist es bestimmt eine elegante Art und Weise, wie ich Bezahlungen tätigen kann. Aber ich halte da auf Dauer nichts davon. Hab natürlich trotzdem mir mal für ein paar wenige Euro ein paar Anteile gekauft, weil ich ja trotzdem dabei sein will, was ja einfach eine spannende Sache ist. Aber ich hatte damals auch Cargolifter-Aktien.
Ja, die hatte ich auch. Aber gut.
Für die, die es nicht wissen, war auch nicht so erfolgreich, aber war eine interessante Geschäftsidee.
Und kann man architektonisch immer noch in Brandenburg beurteilen und jetzt drin baden in der großen Luftschiffhalle. Aber gut, ist vielleicht keine ideale Absicherung in Pandemiezeiten, diese Währung jedenfalls nicht für Sie und mich. Aber nun haben wir ja 2 Jahre Pandemie hinter uns und viele Beschränkungen wurden inzwischen auch wieder aufgehoben. Stellt sich die Frage, wie Corona unser Verhalten langfristig verändert hat. Merken Sie da was in Ihrem persönlichen Umfeld?
Ja, ich sehe zum einen eine kurzfristige Veränderung. Während Corona haben sich viele meiner Bekannten sehr, sehr teure Sportgeräte gekauft, die alle auch natürlich einen Online-Anschluss hatten. Genau diese Geräte kann man mittlerweile recht preiswert bei eBay ersteigern. Das sind so die kurzfristigen Veränderungen, die man beobachtet. Langfristig, ja, tatsächlich habe ich festgestellt, dass doch mehr als erwartet meiner Bekannten jetzt Aktien- und ETF-Experten sind. Das heißt, das habe ich tatsächlich unterschätzt. Und da vermute ich schon eher, dass die Menschen hier auch längerfristig dranbleiben.
Veränderungen resultieren aus Betroffenheit. Lassen Sie uns mal eine Bestandsaufnahme versuchen. Zunächst zur beruflich-finanziellen Situation. Was ergab die Umfrage dazu, auf der die Studie basierte?
Ja, da kann man so im Prinzip 3 verschiedene Gruppierungen feststellen. So ungefähr jeder 5. hatte tatsächlich größere finanzielle Einbußen. Wir wissen ja, es wurden sehr viele Transfers dann ja auch staatlicherseits zur Verfügung gestellt, sehr unproblematisch. Aber jeder 5. hatte eben trotzdem sehr große Einbußen. Entweder hatte er Einkommensverluste von deutlich mehr als 500 Euro im Monat oder er musste finanzielle Mobilisierungen vornehmen. Darunter verstehen wir entweder Sozialleistungen beantragen, einen Kredit aufnehmen oder eben halt vorhandene Ersparnisse aufbrauchen. Auch ungefähr jeder 5. war, wenn man so will, beruflich betroffen, aber nicht finanziell, sondern er war schlicht einfach nur im Homeoffice. Ja, also vielleicht kleinere, geringere finanzielle Einbußen, aber er war hauptsächlich im Homeoffice, was ja auch dann eine Umstellung war für viele. Die restlichen 60% der Menschen hatten allerdings im Prinzip, was die berufliche Geschichten betrifft, war alles wie gehabt, also keine größeren finanziellen Einbußen und das Leben ging eigentlich für die meisten weiter, das berufliche Leben.
Ja, es gibt also verschiedene Aspekte, wenn man sich die Betroffenheit in der Pandemie genauer anschaut. Wie sind Sie denn bei den Auswertungen weiter vorgegangen?
Ja, das Problem war ja, wir wollten ja die Auswirkungen auf Sparen, Konsum, auf von Homeoffice auf Sparen und Konsumverhalten, auf Wohnverhalten untersuchen. Und da hat sich relativ schnell gezeigt, dass man mit den klassischen Auswertungen, also sprich alle Antworten irgendwie nach Alter und nach Einkommensklassen auszuwerten, dass man da nicht wirklich weiterkommt, weil eben nicht unbedingt Alter und Einkommen, also nicht das Einkommen vor Pandemiezeiten entscheidend war für die Betroffenheit. Deswegen haben wir hier dann doch nochmal andere Typen gebildet. Wir nennen die dann sozioökonomische Betroffenheitstypen. Hört sich jetzt sehr hochtrabend an, aber dahinter verstecken sich diese 3 Klassierungen: Ungeschorene, Angekratzte und Geschorene. Vielleicht die kurz zu den Ungeschorenen, die ja auch eine interessante Gruppe war. Die hatten eben keinerlei finanzielle Einbußen. Typischerweise arbeitete man als Ungeschorener in den Branchen wie Baugewerbe oder in der Pflege. Sehr selten war man von Kurzarbeit betroffen, auch selten im Homeoffice. Vor allem auch viele Rentner und ältere Erwerbstätige finden sich bei den Ungeschorenen.
Das waren die Ungeschorenen, aber sagen Sie doch mal etwas zu den beiden anderen Gruppen, die nicht ungeschoren durch die Corona-Zeit gekommen sind. Wer gehörte dazu?
Ja, fangen wir mit den Geschorenen an, also mit der genau mit der anderen Seite der Skala. Hier, wie gesagt, alle mit betroffen von sehr großen finanziellen Einbußen. Die genannte Mobilisierung, also Sozialleistungen, Kredite beantragen, Ersparnisse auflösen oder große Einkommensverluste. Typischerweise betroffen waren hier die Selbstnutzer, aber auch Freiberufler. Und die arbeiten dann auch in den bekannten Branchen, die wir ja mittlerweile auch aus den Nachrichten immer wieder gehört haben. Gastronomie, Messebau, aber auch sehr viele Geringverdiener, sehr viele 450-Euro-Jobber hatten plötzlich natürlich keine Jobs mehr, wenn man denkt, die sind ja auch die, die in Gastronomie und ähnlichen Einrichtungen arbeiten, die durch Corona dann auch zeitweise geschlossen waren. Die mittlere Gruppe, die wir Angekratzte nennen, das sind quasi die, die so nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen sind. Die waren überdurchschnittlich im Homeoffice, die waren also eher betroffen durch Homeoffice und nicht durch finanzielle Einbußen oder wenn, dann nur kleinere Einbußen. Und wenn man die mal kurz und knapp beschreiben will, kann man sagen, jung, akademisch, urban. Das sind die Angekratzten und die hatten eben halt keine größeren Einbußen zu verzeichnen durch Corona.
Also urban wohne ich nicht, angekratzt fühle ich mich auf jeden Fall und Einschränkungen und Belastungen gab es in der Pandemie ja irgendwie für alle eigentlich so. Auch für die Ungeschorenen. Wie unterscheiden sich denn die Berichte zum Beispiel der Ungeschorenen zu den anderen Gruppen? Also von welchen Einschränkungen, Belastungen berichten diese?
Ja, so ganz ungeschoren waren die Ungeschorenen dann auch nicht, wenn man mal genauer hinguckt. Vielleicht unterscheidet man da die etwas jüngeren und die älteren Ungeschorenen. Die Jüngeren, die unter 60-Jährigen, die ungeschoren waren, hatten natürlich trotzdem einen schwereren Alltag als zuvor. Wir erinnern uns alle, Geschäfte waren geschlossen, Restaurants waren geschlossen. Teilweise waren Kinderspielplätze mit rot-weißem Flatterband gesperrt. Und darunter haben natürlich auch die Ungeschorenen gelitten unter dieser Einschränkungen der persönlichen Freiheiten, aber was auch ein sehr wichtiger Punkt bei den Jüngeren war, die eingeschränkten Konsummöglichkeiten. Also man konnte einfach in der Freizeit nichts unternehmen, nicht die Dinge, die man typischerweise vorher unternommen hat. Man saß oft zu Hause, was bei den älteren Ungeschorenen auch dazu geführt hat, dass man sehr stark die sozialen Kontakte vermisst hat, bis hin zur Vereinsamung. Davon wurde in unseren Befragungen immer wieder berichtet. Die soziale Vereinsamung war doch ein sehr großes Problem, auch wenn man jetzt beruflich und finanziell ungeschoren davon gekommen ist.
Geschäfte waren geschlossen, Restaurants waren geschlossen, Reisen war sehr schwierig, vieles ist ausgefallen. Das führt doch eigentlich dazu, dass die Leute weniger Geld ausgegeben haben. Was machen die denn nun mit dem gesparten Geld? Gibt es darüber eine Aussage?
Ja, Vorsicht erstmal. Es gibt ja immer zwei Gründe, warum ich weniger Geld ausgeben kann. Das eine ist, wie gesagt, die geschlossenen Geschäfte. Das andere ist, und das betrifft dann eben die Geschorenen, ich hatte weniger Einnahmen. Ja, und wer weniger Einnahmen hat, kann dann natürlich auch weniger konsumieren, aber nicht mit der Konsequenz, dass mehr gespart werden kann. Aber tatsächlich alle anderen, die Angekratzten und die Ungeschorenen, berichten weit überwiegend davon, dass plötzlich mehr Geld übrig war, weil eben die Möglichkeiten gefehlt haben, Geld auszugeben. Und insbesondere die Angekratzten, die also mit dem blauen Auge, mit dem berühmten blauen Auge nochmal davongekommen sind, vor allem die erzählten uns, dass sie jetzt künftig mehr sparen wollen. Aber auch hier ist Vorsicht angesagt. Nicht alle haben es gesagt, eine große Mehrheit will mehr sparen, aber auch die, die sparen wollen, wollen nicht die kompletten Rücklagen sparen, sondern man will sich schöne Momente gönnen, man will sich ein neues Auto kaufen, also man sucht quasi im Konsum eine gewisse Kompensation oder man kann es auch Nachholeffekt bezeichnen beim Konsum, der hier gesucht wird.
Also würden Sie so weit gehen, dass man sagen kann, dass da Menschen auch ihre Lebenseinstellung geändert haben zu ihrem gesamten Konsum- und Sparverhalten?
Die Hoffnung besteht, wenn man es mal positiv formulieren will. Also tatsächlich die Geschorenen, das sieht man in der Tat, dass ein gewisser Hang zum Vorsichtssparen jetzt ausgeprägter ist. Ne? Das heißt, die versuchen in konservativen Anlagen für eventuelle künftige, ja, ob es Pandemien oder andere Lebensrisiken sind, besser vorzusorgen. Man hat einfach festgestellt, ich habe ja gar keine großen finanziellen Mittel, weil man das einfach auch nicht mehr gewohnt war aus der jüngeren Vergangenheit, dass man mal für sich selber größere Ausgaben unerwartet tätigen muss. Bei den Angekratzten ist es eher so, dass es tatsächlich zu einer langfristigen Veränderung kommen könnte, wie die Antworten der Probanden vermuten lassen. Hier ist tatsächlich in dem Sinne auch ein langfristiges Sparen eher angedacht, als dass hier sehr viel von Aktien und ETFs berichtet wird, die erstmalig angespart werden. Einer hat gesagt, naja, ich sitze jetzt im Homeoffice, spare da sehr viel Spritgeld. Dafür habe ich jetzt einen ETF-Sparvertrag abgeschlossen in derselben Höhe und dann tut mir das ja auch gar nicht weh. Es gilt hier natürlich, wie bei allen Veränderungen im Leben, die Absicht ist relativ schnell da. Die Umsetzung der Pläne, die ist natürlich immer ungewiss. Aber man kann natürlich sagen, je eher ich dann tatsächlich zur Tat schreite und je eher ich nicht nur einfach einmalig mal ein paar ETFs oder Aktien kaufe, sondern einen Sparvertrag gleich abschließe, mich da quasi selbst dazu verpflichte, regelmäßig zu sparen, desto eher wird es dann auch tatsächlich langfristig und nachhaltig durchgehalten, diese Sparveränderung. Also insofern Veränderungen ja, mutmaßlich auch langfristige, aber man muss die Leute jetzt so ein bisschen vielleicht zu ihrem Glück hinstupsen, damit sie jetzt auch sich verpflichten und entsprechende Verträge abschließen, um hier eine Nachhaltigkeit zu erreichen.
Gerade viele Selbstständige haben ja erfahren, wie existenznotwendig gerade finanzielle Rücklagen sind. Also ich denke da an die Solo-Selbstständigen, die nur ihre eigene Arbeitskraft haben. Die ja, hatten ja Sparpläne, die dann zu Entnahmeplänen geworden sind. Hat die Pandemie da besonders das Spar- und Vorsorgeverhalten nachhaltig verändert?
Naja, also bei den, das sind ja die Geschorenen, die Selbstständigen, die große Einbußen hatten. Da hat sich natürlich das Sparverhalten insofern verändert, als dass hier tatsächlich auch von Verkäufen gesprochen wird. Und dass man davon gesprochen hat, man will sein Geld künftig flexibler anlegen. Weil klar ist, ein Sparvertrag hilft mir natürlich regelmäßig zu sparen, aber ein Sparvertrag verhindert natürlich auch, dass ich relativ schnell und einfach an Geld rankomme, was ich habe. Das hat natürlich dann in so einer Krise auch mal negative Seiten.
Stichwort Homeoffice. Fabian und ich haben auch viele Monate in den Hochzeiten der Pandemie zu Hause im Büro gearbeitet. Gefühlt befand sich halb Deutschland im Homeoffice. War das wirklich so? Wie ist die Verbreitung des Homeoffice gewesen?
Ja, gefühlt die Hälfte, aber tatsächlich, wenn man sich's anguckt, es war ungefähr jeder Vierte, der im Homeoffice war. Wenn man allerdings die Erwerbstätigen allein betrachtet und da wir alle erwerbstätig sind, gucken wir ja auch verstärkt da drauf, dann war es tatsächlich ungefähr 4 von 10, also knapp die Hälfte, die im Homeoffice tätig war. Überdurchschnittlich die Angekratzten, wie schon erwähnt, die Geschorenen eher durchschnittlich oft. Aber auch hier kann man wieder eine knappe, einfache Präzisierung machen. Der typische Mensch, ich würde schon fast sagen, der typische Mann, der im Homeoffice war, weil überwiegend waren die Männer und die Frauen etwas seltener im Homeoffice. Aber der typische Homeoffice-Arbeiter war jung, besser ausgebildet und gut verdienend. Also sprich, die, denen es eh ein bisschen besser geht, die haben auch noch eher die Möglichkeit gehabt, in der Krise Geld zu sparen, Geld zusätzlich zu sparen, weil sie Pendelkosten und andere Aufwendungen nicht hatten, die sie vorher hatten vor der Krise. Für die Masse der Erwerbstätigen hat sich aber durch Corona nicht wirklich was geändert. Also denken wir mal an den Industriearbeiter, der Handwerker, der Geringverdiener. Die Industrie hat weiter gearbeitet. Wenn man aus dem Fenster geguckt hat, ich sitze hier mitten in Berlin mit Blick auf die Baustellen, die Bauarbeiter haben weitergearbeitet. Also es gab eben sehr viele Menschen und das vergessen dann wir Homeoffice-Arbeiter sehr schnell, für die sich nicht wirklich beruflich und finanziell was geändert hat. Die Umstände waren natürlich schwieriger während Corona.
Dann schauen wir aber nochmal auf diese 4 von 10 Homeoffice-Arbeiter. Ich hatte da immer so das Gefühl, das läuft so ein bisschen in Wellen. Erst sehnten sich die Vorgesetzten in den Erleichterungen schnell die Arbeitenden zurück, dann wollten die aber auch schnell wieder ins Homeoffice. Jetzt irgendwie könnte man sich fragen, ob sich nicht die Heimarbeiter langsam alle mal nach 2 Jahren wieder ins Büro zurückwünschen. Haben Sie denn was an Erkenntnissen gewonnen? Wurde vielleicht auch langfristig Vorteile des Homeoffices entdeckt von vielen? Oder gehen Sie von der Normalisierung aus? Gibt es da irgendwelche Auffälligkeiten?
Ja, wenn ich jetzt Kölner wäre, würde ich sagen, jeder Jeck ist anders. Und tatsächlich gibt es hier eben eine sehr große Vielfalt, sowohl auf der Arbeitgeberseite, aber auch auf der Arbeitnehmerseite. Tatsächlich sehr viele sagen, also dieser Wunsch ist doch sehr ausgeprägt, dass Homeoffice seine Vorteile hat, aber eben nicht auf Dauer. Ne, man kann sich sehr gut vorstellen, 1-2 Mal die Woche Klammer auf, ich vermute mal der Montag und der Freitag und der Brückentag, im Homeoffice zu arbeiten. Wobei es durchaus auch eine relevante, recht große Gruppe gibt, die gern jeden Tag im Homeoffice arbeiten würde. Das ist aber eine sehr spezielle Gruppe. Guckt man sich mal genauer an, wer dahinter steckt. Ja, Jüngere wollen eher im Homeoffice arbeiten, die sind auch technikaffiner, die können da besser mit umgehen. Aber es sind natürlich vor allem Menschen, die eher in ländlichen Regionen wohnen, die halt lieber im Homeoffice künftig arbeiten wollen. Ist klar, was das Motiv ist. Das Motiv ist die Pendelzeit und die Pendelkosten. Aber, und das ist gleich so ein bisschen die negative Nachricht hier, hier will es oft der Arbeitgeber nicht. Ne? Auf dem Land sind die Arbeitgeber vielleicht noch nicht so weit, dass sie diese Selbstständigkeit den Menschen zutrauen, diese Selbstverantwortung. Da ist vielleicht eher noch der Unternehmertyp am Hebel, der sagt, ich will mal gucken, was meine Leute machen. Ja, ich möchte da jederzeit ins Zimmer gehen können, ins Büro reingucken, ob die auch wirklich arbeiten. Aber das sieht man ja heutzutage auch nicht, ob jemand arbeitet, wenn er auf den Bildschirm guckt. Also insofern, da wird sich vielleicht noch einiges ändern. Aber ist klar, dort will man halt, wenn man auf dem Land wohnt, will man natürlich eher mehr Homeoffice machen. Eine andere Gruppe sind die Frauen, die lieber, die verstärkt öfter als Männer sagen, sie möchten täglich Homeoffice arbeiten. Hier vermuten wir und hat sich auch teilweise in den Interviews gezeigt, es ist eben die Familienarbeit, die dahinter steckt. Frauen müssen halt auch heute noch öfter Dinge tun, die Männer nicht zu Hause tun. Und da ist es natürlich praktisch, wenn man zu Hause arbeitet. Aber auch hier gleich die schlechte Nachricht hinterher. Frauen haben eben öfter als Männer Berufe, die man gar nicht aus dem Homeoffice erledigen kann. Ja, wenn man mal an die berühmte Krankenschwester denkt, in Corona-Zeiten, gerade die, die eben halt am meisten gefordert war, die konnte gar nicht von zu Hause arbeiten. Also insofern, es hängt von Branche, von Region, von Geschlecht, von Wohnort ab. Man wird davon ausgehen können, es wird mehr im Homeoffice gearbeitet, was aber nicht heißt, wie viele ja schon gemutmaßt haben, dass wir deswegen massenhaft Büroleerstände haben werden, weil wir werden größere Flächen haben im Büro. Der Einzelne muss auch im Lockdown arbeiten können in der Zukunft. Und man wird mehr Gemeinschaftsräume, mehr Sozialräume einrichten, schickere und gemütlichere Sozialräume. Was ich vorhin schon gesagt habe, während Corona hatte man halt auch das Problem, dass Sozialkontakte eingeschränkt waren. Und natürlich denkt sowohl Arbeitgeber wie Arbeitnehmer, wenn ich schon selten ins Büro komme, dann ja auf jeden Fall, um die anderen zu treffen und mit denen zu kommunizieren. Und deswegen wird es sehr wichtig sein. Wir werden also nicht massenhaft leere Büros sehen, die man dann mutmaßlich in Wohnungen umbauen kann, wie ja auch schon oft erwartet, behauptet oder befürchtet wurde.
Während des Lockdowns war ich selbst ziemlich froh darüber, dass ich mit dem eigenen Haus und einem großen Garten einen recht komfortablen Rückzugsraum hatte. Mieter von Etagenwohnungen waren da in einer deutlich schlechteren Lage. Hat denn Corona die Sehnsucht nach den eigenen vier Wänden im Grünen beflügelt?
Ja, tatsächlich möchte ich hier mal ein Zitat vorlesen, was wir in den Interviews gehört haben. Eine junge Frau, eine Mutter, eine Familienfrau hat gesagt, da kann man die Kinder, also wenn man im Grünen wohnt, kann man die Kinder allein in den Wald schicken oder auch zusammen dorthin gehen. Ja? Nochmal die Erinnerung, selbst Kinderspielplätze waren im ersten Lockdown zugesperrt. Und wenn man eben halt einen eigenen Garten hat, dann kann man den Kindern sagen, geh jetzt halt mal in den Garten. Da werden sie auch nicht vom Auto überfahren und hat man sie auch im Blick. Da kann man nebenbei andere Dinge erledigen. Natürlich sind das große Vorteile, wenn man im Grünen wohnt. Und natürlich ist es so, denkt man nochmal zurück in den Vor-Corona-Zeiten. Wir hatten Wirtschaftsaufschwung, wir hatten eine sehr hohe Erwerbsbeteiligung, wir waren alle irgendwo im Stress, wir waren auch wenig zu Hause, wir haben gut oder sehr viele haben sehr gut Geld verdient, man ist oft abends weggegangen, man ist essen gegangen oder man hat, wenn man Kinder hat, die Kinder zum Musikunterricht, zum Sportunterricht und sonst wohin gefahren mit dem Auto. Man war kaum zu Hause und wenn man zu Hause war, war man froh, wenn man einfach nur seine Ruhe hatte. Jetzt hatte man aber sehr viel Ruhe, vor allem im ersten Lockdown und hat mal gesehen, wie wohne ich eigentlich? Oh Gott, die Tapete ist ja ganz grau. Was habe ich für alte Möbel? Ja, und warum habe ich mir eigentlich noch nie mal mehr Gedanken über meine Einrichtung gemacht? Oder ich habe festgestellt, naja, eigentlich wollte ich als Kind immer mein Eigenheim haben mit dem eigenen Garten. Und jetzt wohne ich hier, weil ich in der Stadt wohnen will, eben halt in einer Eigentumswohnung, wenn ich Glück habe, mit einem Mini-Balkon. Da hat sich natürlich schon einiges getan. nicht wirklich eine Präferenzänderung, aber man hat plötzlich die Augen aufgerissen bekommen und hat sich nochmal Gedanken gemacht, was will ich erreichen, wie will ich mal wohnen, und da kommen natürlich dann schon Veränderungen. Und klar, die Veränderungsbereitschaft kam auch sehr schön in der Studie raus, war umso größer, je eher man auch dann auch noch im Homeoffice war. Also insofern ja, wobei auch hier muss man so ein bisschen dagegen halten, naja, auch vor Corona hatten wir schon einen sehr großen Drang ins Umland. Das war natürlich durch die knappen Wohnungsmärkte, durch die hohen Mieten begünstigt. Wir hatten eine sehr starke Suburbanisierung. Insofern ist ja Corona nicht ein Trendbruch, ja, aber es verstärkt ohnehin vorhandene Trends. Ne? Wir werden jetzt künftig eher bereit sein, auch wenn wir 2-3 Tage Homeoffice machen können, im Umland und vielleicht auch ein bisschen weiter im Umland leben zu können und zu wollen. Wo wir aber weiterhin nicht leben werden, ist wirklich auf dem Land, also JWD, also der Harz, der Bayerische Wald, die Schwäbische Alb. Auch da werden wir künftig keine großen Zuwanderungen sehen.
Die Studie stellt zugleich einen verbreiteten Wunsch nach einer städtischeren Umgebung auch fest. Wie passt denn das jetzt da rein? Welche Gründe gibt es dafür?
Ja, auch hier war relativ schnell dieser Gedanke da, wenn man dann im Homeoffice arbeiten kann, muss man ja nicht mehr in der Stadt wohnen, dann kann ich ja weit draußen wohnen. Aber diese Gedanke vernachlässigt natürlich den Umstand, warum die Menschen in den Städten gewohnt haben. Und der Grund war diese Schwarmwanderung aus ländlichen Regionen in die sogenannten Schwarmstädte. Man wollte in den Städten wohnen, ja, weil dort das bunte Leben tobt. Da ist die Kultur, die Kneipen, die Szene, da ist was los, da ist was geboten. Und nur weil ich jetzt im Homeoffice arbeiten kann, heißt es ja nicht, dass ich jetzt nicht mehr in der Stadt wohnen will. Jetzt war natürlich während Corona das bunte Leben auch in der Stadt nicht mehr da, aber absehbar war natürlich immer, dass das bunte Leben zurückkommt. Die Wohnortwahl ist eben eine komplexere Geschichte als nur die Frage, wo arbeite ich. Aber trotzdem, wir sehen natürlich, dass Menschen jetzt eher rausgehen. Aber denken wir mal an den Geschorenen, der seinen Job verloren hat, der vielleicht auch eben halt Messebauer, Gastronom war oder Freiberufler, der wird eben in der Stadt eher wieder einen neuen Job finden und deswegen will der natürlich auch eher in der Stadt bleiben oder gar dorthin ziehen, wie uns zuweilen in den Interviews berichtet wurde. Auch muss man eben sehen, die Suburbanisierung, die schon vor Corona stattgefunden hat, die war ja nicht freiwillig. In den 70er, 80er Jahren hatten wir mal eine Zeit, eine Flucht aus den Städten erlebt. Man wollte ins Grüne. Aber in unseren Befragungen zu anderen Wohnungsmarktstudien hat sich immer wieder gezeigt, 2/3, 3/4 der Menschen, die zuletzt ins Umland gezogen sind, haben das unfreiwillig gemacht. Die wären lieber in der Stadt geblieben, hätten sie dort was Bezahlbares gefunden. Also insofern, es ist nicht alles grün im Grünen, wenn man so will. Und ein letzter Punkt, auch wer im Homeoffice arbeitet, klar, der muss dann nicht jeden Tag zur Arbeit, der spart sich die Pendelkosten, kann dann eher theoretisch eher im Umland wohnen. Aber tatsächlich bietet eben halt ein Büro auch sehr viele soziale Kontakte, sehr viele Begegnungen. Und dann werden sich eben einigen sagen, und das kam in den Interviews auch raus, naja, wenn ich schon den ganzen Tag zu Hause hocke, dann möchte ich wenigstens abends aus der Tür rausgehen und da jemanden treffen. Und das ist natürlich, je weiter draußen ich wohne, desto unwahrscheinlicher. Also insofern, es gibt auch jetzt noch gute Gründe, in der Stadt wohnen zu bleiben.
Teil der Studie waren weiterführende persönliche Gespräche. Diese typbezogenen Tiefeninterviews konnten erst mit einiger Verzögerung durchgeführt werden, weil es ja die Kontaktbeschränkungen das Jahr über gab. Wie war die Stimmung in diesen Gesprächen und was hat Sie besonders beeindruckt?
Also wir hatten eigentlich erwartet, wenn wir ein paar Monate später fragen, der Lockdown war zu Ende, man konnte wieder raus, die Kneipen waren zum Teil schon wieder offen, dass wir doch vielleicht eine Revision der Meinungen aus der schriftlichen Befragung bekommen, dem war aber nicht so. Also insofern ist da durchaus einiges auch nachhaltig an Veränderungen passiert. Was wir aber trotzdem beobachtet haben, und es wird natürlich viel deutlicher, wenn man direkt mit den Leuten redet, weil man natürlich die Stimmungen, den Unterton nicht hört bei schriftlichen Befragungen. Es ist so eine neue Unsicherheit einfach entstanden. Ja, die Leute haben gemerkt, ich habe da was falsch gemacht. Ich habe mich auf den Staat nur verlassen. Jetzt hat der Staat natürlich schon spontan geholfen mit Wohngeld und Kosten der Unterkunft und solchen Geschichten. Aber man hat schon gemerkt, man will ja eigentlich auch lieber sich selber helfen können. Also sprich, es ist so eine neue Unsicherheit. Man ist jetzt bereit, mehr zu opfern, um doch eigene liquide Vermögen anzusparen. Das war also tatsächlich so ein kleiner Aha-Effekt. Man hat aber auch eine sehr große Frustration gesehen. Ja? Gerade natürlich bei Selbstständigen, denen quasi Berufsverbot ja erteilt wurde de facto, die dann eben gesagt haben, naja, jetzt bewerbe ich mich doch lieber in einem Großunternehmen, da habe ich mein sicheres Einkommen. Ja? Oder jetzt mache ich eben halt nicht mehr die Selbstständigkeit, weil mir die finanzielle Sicherheit eben wichtiger ist als die Selbstentfaltung. Was man auch gesehen hat, ist so eine, ja, ich nenne es mal Burnout-Gefahr, die da so ein bisschen droht. Auch nochmal zum Stichwort Homeoffice, dass manche gesagt haben, naja, Homeoffice ist ja schön und recht, aber ich möchte halt doch lieber ins Büro gehen, weil ich habe eben an mir selber beobachtet, dass ich im Homeoffice dann bis abends um 10 oder um 11 vor dem Computer saß und kein Ende gefunden habe. Man braucht eben den Break. Man braucht dann, ob es jetzt die Pendelzeit ist oder einfach nur den 5 Minuten mit dem Fahrrad in der Stadt nach Hause zu fahren, man braucht diesen Break, um auch im Kopf mal abzuschalten. Und man war eben im Kopf quasi auf Dauerfeuer eingestellt. Und sowas geht natürlich bei vielen Leuten auf Dauer nicht gut. Also auch ein Argument, warum Homeoffice jeden Tag eben nicht sinnvoll ist. Aber diese drei Dinge, neue Unsicherheit, mehr Sparen, Frustration, wir werden künftig weniger Bill Gates haben, die in der Garage was erfinden, weil sie alle lieber in den Großunternehmen oder zum Vaterstaat gehen, um dort sicher einen Job zu haben. Und diese Burnout-Gefahr, von der ja auch andere Berufe berichten, das sind drei Dinge, die wirklich sehr beeindruckend rübergekommen sind in den Interviews.
Sie haben angesprochen, dass es mehr Hang zur Eigenverantwortung gibt, ein bisschen das Staatsvertrauen nachgelassen hat. Wir haben in den letzten Jahren bei der Vorsorge bei diesen Themen immer gesehen, dass gerade die Jungen, die noch keine Rezession erlebt hatten, die am Anfang des Berufslebens standen, ein hohes Staatsvertrauen auch bei der Altersvorsorge hatten. Konnten Sie gerade da eine deutliche Veränderung wahrnehmen?
Das sind ja im Prinzip die Angekratzten, die jungen Urbanen, und tatsächlich dort ist ja auch eine hohe Affinität zu Kryptowährungen, aber eben halt auch zu ETFs und eine so sehr hohe Affinität dazu, nicht zum Bankschalter, zum Bankberater zu gehen, wie man es früher gemacht hat, sondern online solche Dinge zu managen, sodass also auch die Schwelle sehr viel niedriger ist, sowas zu tun. Ne? Und aber gerade bei den Angekratzten hat man eben halt auch gesehen, da war so ein Aufwachen. Ja, so ein Aufwachen, aha, es kann auch mal anders laufen, ich muss besser vorsorgen, ich bin da auch selber zuständig. Das muss nicht alle betreffen, aber das ist zumindest so bei einem großen Teil der jüngeren Generation der Fall.
Zum Schluss stellen wir allen unseren Gästen immer zwei Fragen. Die erste ist, wie stehen Sie zu einem geplanten staatlich verwalteten Fonds für die Altersvorsorge?
Naja, man kann das natürlich immer positiv sehen und sagen, so ein Hecht im Karpfenteich, der wird sicherlich etwas mehr das Geschäft beleben, ein bisschen Konkurrenz reinbringen. Das ist auf jeden Fall kein Fehler. Könnte vielleicht auch dazu führen, dass die Kosten für die Verbraucher etwas niedriger werden, dass die Transparenz besser wird. Aber man muss natürlich einsehen, wenn ich so die Pläne verfolge, es ist offensichtlich ja geplant, dass dieser staatliche Fonds nicht diesen komplexen Riester-Auflagen unterliegen wird. Und natürlich, wenn man nicht die Kunden selber gewinnen muss, wenn man nicht jedes Jahr einen neuen Riester-Zulagenantrag überprüfen muss und wenn man nicht in der Lage ist, dass man bereits gezahlte Zulagen wieder zurückfordern muss. Natürlich ist dann alles einfacher und günstiger und besser zu machen. Also sprich, staatlicher Fonds, ja, warum nicht? Aber bitte zu denselben Bedingungen wie die privaten Anbieter. Sonst ist es natürlich ein ungleicher Wettbewerb. Ansonsten muss man halt auch sehen, man kann nicht, wo ich herkomme, würde man sagen, jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf treiben. Ja? Also man kann nicht alle paar Jahre unsere Altersvorsorge auf völlig andere Füße stellen. Das verunsichert die Leute. Dann denken die, ach, die machen ja eh alle, die Politiker machen eh alle, was sie wollen. Und jetzt warte ich mal ab, was da noch alles kommt und jetzt mache ich erstmal gar nichts. Das ist ja oft die Reaktion, wenn man unsicher ist und verunsichert wird, dann wartet man erstmal ab. Ja, und das ist natürlich ein ganz großes Problem. Hier sollte man wirklich auf bewährtes Vertrauen und Riester nicht wirklich abschaffen, sondern für die Anbieter, die es noch wollen und für die Kunden, die noch so sparen wollen. Es ist ja für manche Bevölkerungsgruppen, vor allem junge Familien, sehr attraktiv. Da sollte man Riester auch weiterhin beibehalten.
Und nun kommt noch eine ganz persönliche Frage. Wie meinen Sie, sind Sie selbst fürs Alter aufgestellt?
Ja, ich hoffe gut. Ich bin auch als Freiberufler nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung. Ich hoffe, dass meine Streuung breit genug über alle Anlageformen war. Aber natürlich mache ich mir bei den Niedrigzinsen, bei den eventuell drohenden Immobilienblasen, die vielleicht auch mal platzen könnten, natürlich macht man sich Sorgen. Aber auch die gesetzliche Rentenversicherung bietet ja Grund zur Sorge. Je weniger Beitragszahler und desto mehr desto mehr Zahlungsempfänger, desto schwieriger wird es natürlich auch dort. Also insofern, alles hat Vor- und Nachteile. Ich hoffe, wir alle, dass es gut geht.
Herr Braun, recht vielen Dank für die Einblicke in die Studie. Das ist nicht die erste, die wir gemeinsam gemacht haben. Und ich denke mal, es wird auch nicht die letzte gewesen sein. Recht vielen Dank.
Gerne.
Danke.
So, Fabian, was bleibt?
Die ein oder andere Frage.
Ich dachte, du hast alle Fragen bei Herrn Braun gestellt.
Ja, das schon. Dennoch bleibt zumindest die eine Frage an uns alle.
Welche denn?
Was können wir tun, damit wir künftig auf solch einschneidende Veränderungen besser vorbereitet sind?
Na, ich denke, da hat die Corona-Zeit uns zumindest eines gelehrt. Zum Beispiel, wie wichtig die digitale Ausstattung der Schulen ist.
Ja, das hast du ja nun hautnah miterlebt. Deine Frau ist ja Lehrerin.
Ja, und sie hat einige Male mit der Online-Lernplattform gehadert. Den Berliner Schulen stand da etwas zur Verfügung, das aus der digitalen Steinzeit stammte.
Ja, immerhin haben sich viele Unternehmen durch Corona aus dieser Steinzeit rauskatapultiert.
Uns eingeschlossen. Das Online-Format DIA Digital ist schließlich ein Kind des ersten Lockdowns.
Und wenn Sie noch keine dieser Online-Diskussionsrunden erlebt haben, dann schauen Sie demnächst doch mal rein bei DIA Digital.
DIA Digital können Sie jeden letzten Donnerstag im Monat erleben. Mitschnitte von früheren Veranstaltungen finden Sie übrigens auch auf der DIA Homepage.
Wir hoffen, die heutige Ausgabe hat Ihnen gefallen.
Und scheuen Sie sich nicht, uns weiterzuempfehlen.
Bis dahin bleiben Sie im Dialog.
Und sorgen für das Alter vor.